Jesaja 55. Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist ein so wichtiger Vers, um zu zeigen, dass die Weisheit Gottes unerreichbar ist. Und wenn Menschen Fragen haben im Blick auf die Gerechtigkeit Gottes, ist das jedes Mal eine Hilfe, diese Stelle. Was wir verstehen und was wir als gerecht anschauen, oder wenn uns Ideen kommen, wie Gott eigentlich anders handeln sollte, als er gehandelt hat, müssen wir uns im Klaren sein, wer sind wir? Und sein Denken ist so erhaben wie das Weltall über uns und es ist unerfasslich. Ich meine, 15 Milliarden Lichtjahre. Wir können mit diesen Zahlen jonglieren, aber was bedeutet das? In einer Sekunde hat das Licht, legt das Licht einen Weg von ungefähr 300.000 Kilometer zurück. Ungefähr 7-mal um die Erde. In einer Sekunde. Also gehen wir mal schnell 7-mal um die Erde. Sind Sie dort? Ja, in einer Sekunde, das war eine Lichtsekunde. Aber jetzt diese Distanz mal 60, das ist eine Lichtminute. Und dann diese Distanz mal 60, dann haben wir eine Lichtstunde. Und dann das mal, diese Distanz mal 24, dann haben wir einen Lichttag. Und jetzt nochmal 365. Jetzt haben wir ein Lichtjahr. So, sind wir dort? Und das mal 15 Milliarden. Und dann ist es nicht fertig. Ja, wer sind wir? Wenn wir die Gerechtigkeit Gottes in irgendeinem Punkt in Frage stellen, müssen wir uns im Klaren sein, wer sind wir? Wir sind in unseren Empfindungen, was Gerechtigkeit anbetrifft, so belastet, weil unsere Empfindungen sind durch so viel Unrecht in unserem eigenen Leben verhärtet. Bei dem Herrn Jesus war das ganz anders. Er hat Unrecht in dieser Welt ganz anders empfunden als wir, weil er diese Verhärtung, die wir von Kind auf und dann junge Erwachsene und dann noch weit erlebt haben, er war immer der Vollkommene. Und er hat das ganz anders empfunden und darum war er auch ein Fremdling auf dieser Erde. In Johannes 2 lesen wir, er war in Jerusalem und er vertraute sich den Menschen nicht an, weil er wusste, was in den Menschen ist. Und so war er einsam hier auf dieser Erde. Er, der vollkommen Gerechte. Und so hilft uns eben Jesaja 55 zu verstehen, Gottes Gedanken sind so erhaben über uns. Und das lernen wir in Ramoth. Wenn wir uns fragen, warum? Warum musste ich diese Wege gehen? Warum ist das geschehen? Und dann dürfen wir uns immer wieder selber diesen Trost zusprechen. Er weiß warum. Und es gibt Dinge, die, da bekommen wir Antwort hier auf der Erde. Manchmal aber erst nach Jahren. Und es gibt Dinge, da werden wir die Antwort hier nie bekommen. Und trotzdem können wir ruhig werden. Weil wir wissen, er ist der Gerechte. Abraham sagte zu Gott im Zusammenhang mit der ganzen Sache von Sodom und Gomorra: Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Und die Antwort ist, ja natürlich. Und zwar absolute Gerechtigkeit. In der Ewigkeit werden keine Fragen mehr offen sein in Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes. Es wird alles klar sein. Und dann werden wir nur noch anbeten. Noch ein Beispiel dazu aus Offenbarung 15. Dort sieht der Seher von Patmos Ermordete, deren Seelen im Himmel sind. Und da sieht sie im himmlischen Tempel, also im himmlischen Heiligtum, in der Höhe. Und die sind da vor dem himmlischen Tempelhaus bei dem Meer. Das ist im Salomo-Tempel schon, 1. Könige 7, Vers 23, das gigantische Waschbecken für die Priester. Das wird dort genannt wie ein gläsernes Meer. Es ist nicht gläsern, aber wie? Denn das Waschbecken war ja aus Kupfer. Und wenn das Kupfer ganz, ganz fein bearbeitet wird, dann ist es wirklich ein Spiegel. Ich habe das schon ausprobiert. Man sieht sich super drin im Spiegel. Ich sage nicht, man sieht super aus unbedingt, aber man sieht sich super, ja, da drin. Und darum wird es genannt wie ein gläsernes Meer. Und da heißt es, und ich sah wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Diese Überwinder, die starben, weil sie, also die starben, ich müsste sagen, die werden sterben, oder noch komplizierter, die werden gestorben sein, weil sie das Tier, die Zahl des Tieres nicht akzeptieren werden, um noch weiter kaufen oder verkaufen zu können, und sie werden das Bild des Tieres nicht anbeten. Und dann gehen sie in den Himmel, weil sie getötet werden. Und jetzt haben die Harfen in der Hand, die sind da beim Gläsernen Meer, das war der Ort im Tempel in Jerusalem, der entsprechende Ort, wo die Leviten an normalen Tagen die Psalmen aufgeführt haben. Und dann heißt es, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Muss ich vorstellen, das sind Leute, die ermordet worden sind. Und die sagen, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Die sagen nicht, warum, warum und warum ich? Nein, die beten Gott an, sie geben ihm Recht, seine Wege sind Recht, er weiß warum. Er hat einen höheren Plan, der erst in der Ewigkeit klar wird. Es ist wie bei einem Teppich, wenn man unten, beim kunstvoll geknüpften Teppich, unten schaut ein Gewirr von Fäden und von der anderen Seite, das ist der Blick der Ewigkeit, ein perfektes Muster. So wird das sein. Und die singen da, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Und noch etwas Schönes, die singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Johannes, hier im Himmel, wusste natürlich sofort, was das ist. Das ist eine Sabbatfeier im Himmel. Und zwar, immer am Sabbat hat man im Tempel in Jerusalem gesungen aus dem Lied Moses, 5. Mose 32, wo es unter anderem heißt, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht, ein Gott der Treue und so weiter. Das ist das Lied Moses und dann das Lied des Lammes, das ist 2. Mose 15. Nach dem Durchzug durchs Rote Meer, nach dem Passalam in Ägypten, haben sie dann dieses Lied gesungen. Und das war immer die Weise am Sabbat im Tempel. Also Johannes wusste sofort, die sind in die Sabbatruhe eingegangen. Ich war, die Gemeinde steht nicht unter dem Gesetz und hat keinen Sabbat zu beobachten. Sondern der Tag des Herrn ist die Erinnerung an den Sieg und die Auferstehung des Herrn Jesus. Aber wir haben in Hebräer 4 diese Verheißung, auch für die Gläubigen der Gemeinde, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Diese Sabbatruhe werden wir im Himmel erfahren. Und das ist übrigens nicht Passivität. So, ewig Passivität. Und es gibt manche Leute, die sagen, ach, die armen Christen, die werden dann auf einer Wolke sein und Posaune spielen. Ja gut, für einen Musiker 5 Stunden pro Tag, das kann wirklich etwas Schönes sein, aber nein. Nirgends in der Bibel steht so etwas. Die Ewigkeit wird nicht eine Passivität sein. Aber etwas sehen wir, was sein wird, diese Anbetung und noch viel mehr dazu. Diese Anbetung hier im himmlischen Heiligtum und die Anerkennung, dass Gottes Wege alle recht sind. Weil er erhaben ist, über allem, unerreichbar. Das ist Ramoth in Gilead. Und dann möchte ich noch aufschlagen aus Epheser 3. Vers 18. Ich lese schon ab Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget, mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr erfüllt sein möge zu der ganzen Fülle Gottes. Da wird die Höhe auch erwähnt. Nur, es kommt dazu, die Breite, die Länge, die Tiefe wird auch erwähnt. Es geht um den Ratschluss Gottes, wie der Herr Jesus alles erfüllt hat. Und da muss man alle diese Maße beachten. Die Breite, das Heil, das Gott von Ewigkeit in seinem Herzen hatte, indem er den Herrn Jesus als Lamm Gottes zuvor erkannt hatte, vor Grundlegung der Welt, 1. Petrus 1, das umfasst die ganze Menschheit. Er wollte nicht nur einen Teil retten. Gott hat allen Menschen das Heil angeboten. Und darum heißt es in Johannes 3, Vers 16 nicht, also hat Gott die Auserwählten geliebt. Das wäre auch richtig. Aber es steht, also hat Gott die Welt geliebt. Denn diese Breite des Ratschlusses umfasst alle Menschen. Der Herr Jesus ist gekommen in diese Welt, um für alle zu sterben. Und allen wird die Möglichkeit angeboten, dass sie errettet werden könnten. Wenn sie nur bereit sind, wenn Gott sie zieht, auch nachzugeben, Buße zu tun und wirklich sich dem Herrn voll zu unterwerfen und radikal umzukehren. Das ist die Breite. Und die Länge, der ganze Ratschluss geht zurück in die Ewigkeit. Vor ewigen Zeiten, sagt 2. Timotheus 1, hat Gott uns diese Gnade gegeben, schon bereitgestellt. Vor ewigen Zeiten. Und der Heilsratschluss geht in alle Ewigkeit, ohne Ende. Das ist die Länge. Und dann, wie gesagt, Breite und die Länge und die Tiefe. Und das ist schwieriger als alles andere zu verstehen. Der Herr Jesus hat sich nach Philipper 2 erniedrigt, er, der Gott gleich war, von Ewigkeit her. Aber er hat sich erniedrigt, indem er Knecht wurde. Engel sind auch Knechte. Aber er wurde nicht ein Engel, sondern ein Mensch, indem er kam als die Gestalt eines Menschen angenommen hat. Und dann wird in 7 Stufen gezeigt, Stufe 6, er war gehorsam bis zum Tod, aber nicht irgendein Tod, sondern bis zum Tod am Kreuz, diesem schändlichen Tod. Aber auch das umfasst noch mehr, denn das, was die Menschen dem Herrn Jesus angetan haben, das ist unbeschreiblich und unfasslich, diese Leiden. Aber wir können noch viel weniger erfassen, was es bedeutet, dass in den 3 Stunden der Finsternis hat Gott ihn mit all unserer Schuld beladen. Er, der Reine, der nie etwas mit Sünde zu tun haben wollte. Er, der so fremd war in dieser Welt, weil er mit dieser Ungerechtigkeit gar nichts zu tun hatte. Er wurde von Gott mit unserer Schuld beladen. Unsere Ungerechtigkeiten haben ihn erreicht. Er ließ ihn treffen, unser aller Ungerechtigkeit. Und dann hat Gott ihn verlassen. Und er hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde als Mensch von Gott verlassen und war dort allein in diesen Stunden der Finsternis. Und der ganze Zorn Gottes, der uns hätte treffen müssen in Ewigkeit im Feuersee, hat ihn getroffen. Diese Tiefe werden wir nie ausloten können. Niemand kann da hineinschauen als nur Gott selber. Der Vater kann das erfassen. Und es ist auch interessant, bei dem Altar der Stiftshütte, der in Shiloh stand, wie wir gesehen haben im Buch Josua, Kapitel 18, der Altar war so gebaut, der musste auf einer Erhöhung sein, damit von unten her ein freier Zugang war für den Sauerstoff. Es gab ein Gitter im Altar auf halber Höhe und darüber war das Holz geschichtet. Und der Punkt, wo das Feuer am heißesten ist, ist da, wo der Sauerstoff das Feuer nährt. Das heißt, der heißeste Punkt war dem menschlichen Auge verborgen. Und so gibt es eine Glut in den Leiden des Herrn Jesus, die ist für uns Menschen unerfasslich. Und das hat eben damit zu tun mit dieser Tiefe. Und dann müssen wir noch etwas erfassen, heißt es hier, und zwar die Höhe. Es ging alles aus von diesem erhabenen Gott, der bereit war, seinen Sohn hinabsteigen zu lassen in die tiefsten Tiefen. Und diese Höhe Gottes, sie ist unerreichbar, erklärt uns Zophar. Und das alles zusammen. Und eben gerade die Höhe wird ausgedrückt durch Ramot. Und wir müssen genau lesen, wie es hier heißt. Es ist ja unbegreiflich, alles, was wir jetzt gesehen haben. Und trotzdem heißt es hier, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget, mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das sie erfüllt sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes. Wir sollen das erfassen und dann heißt es, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe. Wie geht das? Wie geht das? Das funktioniert. Und man muss nur einmal so ganz gescheite Leute fragen, zum Beispiel solche, die wirklich gute Physiker sind. Was ist ein Elektron? Man sagt, ein Elektron hat diese und diese Ladung. Aber was ist ein Elektron? Das weiß niemand. Niemand hat eine Ahnung, was das ist. Man kann genau sagen, was die Ladung ausmacht und so weiter, aber niemand weiß, was das ist. Und so übersteigt das völlig. Und wenn ich schon von Elektronen, den kleineren Teilen in den Atomen spreche, dann geht es ja hier letztlich um Quantenphysik. Und ein Spezialist für Quantenphysik, das ist so etwas vom Schwierigsten in der Physik, der hat gesagt, wenn jemand sagt, er habe Quantenphysik verstanden, hat er bewiesen, dass er nichts verstanden hat. Weil es geht um Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und trotzdem arbeitet man damit und rechnet. Und man kann das wirklich brauchen. Und so ist es auch in der biblischen Erkenntnis. Wir können Dinge verstehen, die wir gar nicht wirklich verstehen. Das ist so. Gott ist gar nicht zu erfassen, aber das, was er uns über sich sagt, können wir wirklich verstehen und wir können darüber reden, auch wenn wir eben sagen, natürlich übersteigt das alle unsere Erkenntnis. Aber wir können darüber reden, wir können uns daran freuen und wir wissen, dass wir das nie erfassen werden, in Ewigkeit nie. Und darum wird es auch nie langweilig werden. In Ewigkeit. Wir werden immer tiefer in die Tiefen Gottes hineinschauen, in die Höhe Gottes hineinschauen. Wir werden nie aufhören in Ewigkeit, weil Gott ist unerfasslich. Aber trotzdem können wir ganz vernünftig darüber konkret sprechen, was die Bibel uns sagt über die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und wir müssen ja auch daran denken, in 1. Korinther 13 lernen wir, dass wenn wir in die himmlische Herrlichkeit kommen, wird es so weit kommen, dass wir eine vollkommene Erkenntnis bekommen werden. Also wirklich als Einzelner, denn der Apostel Paulus sagt, jetzt erkenne ich stückweise, aber dann werde ich vollkommen erkennen, wie ich erkannt worden bin. Er spricht also von seiner Art des Erkennens. Und diese Art ist unsere Erkenntnis auch heute stückweise. Aber es wird der Tag kommen, wo wir nicht mehr stückweise erkennen, sondern als Einzelne vollkommen erkennen. Ja, aber nach der Entrückung, wenn wir in die Herrlichkeit kommen, vollkommene Erkenntnis. Aber mindestens 7 Jahre später, ich war x plus 7 Jahre, und dann kommt die Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und da liest man in Offenbarung 19 Folgendes. Der Jesus kommt aus dem Himmel. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Das ist der Herr Jesus. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, und sein Name heißt das Wort Gottes. Verschiedene Namen, treu, wahrhaftig, das Wort Gottes. Aber er trägt einen Namen, den niemand kennt als nur er selbst. Dann bleibt doch ein Geheimnis in seiner Person. Obwohl wir ihn dann völlig erkennen werden. Ja? Weil er der Unerfassliche ist. Aber gerade darin liegt es, dass wir in Ewigkeit immer mehr von ihm werden verstehen dürfen. Und eben dieser hohe, erhabene, von ihm spricht Ramoth. Und der Heilige Geist möchte uns eben dahin führen, wenn wir in Not sind, dann ist alles schwierig, oder? Und dann kann man sagen, alles ist so einfach gesagt. Ja, und trotzdem, der Heilige Geist möchte uns daran erinnern, er ist der hohe und erhabene, er weiß warum. Und er wird einmal in der Ewigkeit uns dieses Licht geben, wenn wir es hier auf Erden noch nicht bekommen sollten, um zu verstehen, warum.